Merhaba!
Merhaba! Oh, hallo. Dankeschön. Dankeschön.
So, Merhaba. Was ihr nicht sehen könnt, was ihr nicht sehen könnt, ist, dass Arne Zeigler schon wieder in einem türkischen Hotel sitzt. Er ist wieder da.
Ich bin im selben türkischen Hotel.
Arne Zeigler ist der Arne Zeigler Europas. Ja, es ist verrückt. Ein Globetrotter.
Es ist verwirrend, das gebe ich zu. Wir erklären am besten nach dem Vorspann, wie das kommt. Ich habe gerade ein Bier bekommen, um 1.54 Uhr Ortszeit. Und ich nehme den ersten Schluck während der Gitarre.
Ja, Moment. Man muss aber auch sagen, dass du vorher schon, bevor die Aufnahme lief, diesen wunderbaren Satz gesagt hast: I have gerne one beer. Can I have one beer, hast du gesagt.
Nein, ich habe gesagt, can I have one beer, habe ich gesagt. Ja, also spät.
Okay, hier ist der Vorspann und ja, die Gitarre. Auf Türkisch natürlich, Türkisch für ja, Anfänger.
Football unites us all.
Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Jetzt ist er wieder da.
Der 25. Tag.
Das glaube ich nicht.
Ja, hab ich ja gerade gesagt. Das habe ich doch jetzt schon dreimal gesagt.
Ich pack ein! Ich kann nicht mehr!
So, jetzt. Also, lieber Arns, jetzt brauchen wir wie beim Fernsehen jetzt mal die Ortsmarke. Die Ortsmarke ist Türkei und ich sage noch einmal, Merhaba!
Ja, Merhaba! Es ist verwirrend, das gebe ich zu, deswegen muss ich es, glaube ich, als Transparenzhinweis erklären. Also, ich war vorletzte Woche schon hier im selben Hotel, wo ich auch schon öfter war, weil ich hier gerne bin. Und ich war vorletzte Woche auch alleine hier und zum Arbeiten quasi. Und bin dann eine Woche in Bremen gewesen und dann jetzt seit heute nochmal mit Familie hier.
Ja.
Weil die auch gerne hier ist. Ja. Das heißt also, meine Familie liegt jetzt gerade schon im Bett und schlummert, den Schlaf der Gerechten. Und ich habe mich nochmal davon gestohlen, habe Can I have one beer gesagt und sitze jetzt hier mit meinem Bier in einem sehr gemütlichen, jetzt so eine Art Bistro-Café hier, wo auf Großbildleinwand das Spiel noch läuft, während Frankreich 1-0 führt.
Frankreich!
Und es läuft die Nachspielzeit. Von 10 Minuten haben gerade angefangen, Nachspielzeit. Also es ist ähnlich wie gestern, wegen des großen Erfolges unserer Argentinien-Live-Übertragung haben wir auch heute ein Live-Spiel drin.
Und auch nochmal ein zweiter Blick in den Maschinenraum. Du warst ja letzte Woche wirklich zum Arbeiten da, aber als ich dich gefragt habe, ob du denn zum Arbeiten gekommen bist, hast du gesagt, ich komme ja zu nichts. Das ist das Anzeigler-Pendant zu, ich habe nichts anzuziehen bei manchen Damen.
Genau.
Es war ein nicht so erfolgreicher Arbeitsaufenthalt. Möglicherweise wird es diesmal besser. Wir halten auf jeden Fall mal fest, dass wir dabei sind, während Frankreich gerade ins Viertelfinale einzieht und dort möglicherweise auf Marokko trifft, wenn sie das denn jetzt hier gewinnen. Ist ein schweres Stück Arbeit und es rehabilitiert uns Deutsche so ein bisschen, dass die sich gegen Paraguay auch so schwer tun.
Vielleicht können wir mal gucken, ja, also es war sogar am Anfang, ich glaube nach 20 Minuten, 0-0 Torschüsse oder sowas in der Richtung. Also Frankreich ist überhaupt nicht durchgekommen und Paraguay hat sich gewehrt. Es ist kein schönes Spiel, muss man dazu sagen. Es hat auch viele Nicklichkeiten gegeben. Nicht zuletzt bei der vielleicht entscheidenden Szene des Spiels hat es ganz, ganz viele hässliche Szenen gegeben. Es geht um einen Elfmeter für Frankreich.
Elfmeter für Frankreich. Ach, guck mal. Und der Caceres hat den Elfmeterpunkt bearbeitet mit dem Stollenschuh. Und das muss eigentlich die gelbe Karte geben. Im Rücken des Schiedsrichters ist er da hingegangen und hat einmal wirklich da versucht, das Gras mit dem Stollen aber abzumähen in einer Art. Das ist eine Frechheit. Velázquez ist es gewesen. Müsste man ja auch Geld geben. Dembélé hatte den Ball in der Hand. Er übergibt ihn an den Meister persönlich. Kylian Mbappé, Auge in Auge, fast Gesicht in Gesicht mit Orlando Gil, der sich da jetzt direkt vor den Elfmeterpunkt stellt. Das sind die Mindgames. Das sind die Mindgames beim Elfmeter. So. Und jetzt darf Mbappé nur an eins nicht denken. An Havertz und an Wolsemade und an Tah. Mbappé gegen Hill. Es ist die 69. Minute von Philadelphia. Es gibt Foul-Elfmeter für Frankreich. Noch nicht, weil der Ball vom Elfmeterpunkt runtergekullert ist. Ja, und warum? Weil der Elfmeterpunkt zerstört wurde. Von der Nummer 2, von Velázquez. Der bleibt da nicht liegen. Und jetzt muss Mbappé den neu hinlegen. Und das ist natürlich eine Geschichte, da musst du mental schon auch stabil sein. Keine Frage. Und Mbappé weiß natürlich, wer da im Kasten steht. Der Elfmeter-Hexer vom Deutschlandspiel. Orlando Gil. Mbappé läuft an, verzögert, schießt. Tor! Tor! Mbappé! 1-0, Equipe Tricolore, allez les bleus!
Das war der wunderbare Kollege von der ARD, dessen Name mir leider gerade entfallen ist. Ich nenne ihn mal Arnonym und wir liefern ihn auf jeden Fall nochmal nach. Und er hat, glaube ich, ziemlich packend festgestellt, was hier eigentlich passiert ist. Insbesondere natürlich, dass der schurkische Paraguayaner noch den Elfmeterpunkt zertreten hat, ist natürlich nochmal Shithousery der Extraklasse. Ansonsten ist es immerhin so, dass doch ein paar Favoriten weiterkommen. Argentinien gegen die Kapverde mit großer Mühe und die Franzosen tun sich
Sag
jetzt
mal,
auch schwer.
Hast du, wenn ich dich da unterbrechen darf, hast du das Video gesehen von Infantino, während Kapverde das 2-2 Ball schießt.
Ja, das habe ich gesehen.
Es ist heute gepostet worden. Du siehst Gianni Infantino in dem Moment, wo Cap Verde das 2:2 schießt und das eigentlich ja jeder neutrale Fußballfan, dem das Herz aufgeht in diesem Moment. Und Infantino bricht sichtlich innerlich zusammen und ist zu Tode betrübt, dass Argentinien den Ausgleich kassieren muss. Wie interpretierst du die Szene?
Also ich habe eher das Gefühl, dass sich Infantino eine Art Zurückhaltung auferlegt hat. Also ich glaube, er möchte wahnsinnig unbeteiligt wirken, er möchte unparteiisch werden. Ich glaube, er ist auch, das muss man mal sagen, ohnehin total am Ende aller seiner Kräfte. Ne? Also der tourt ja seit Wochen in seinem katarischen Privatflugzeug durch die Staaten. Er ist an, wie gesagt, 3 Spielorten gleichzeitig. Sehr, sehr heiße Temperaturen, auch gestern in Miami. Also ich habe das Gefühl, der ist gar nicht mehr Herr seiner Sinne. Insofern,
ja, aber die, glaube
ich, war einfach nur konsterniert.
Ja, aber die Körpersprache ist so ein bisschen um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also er winkt so ein bisschen ab und vergräbt ja das Gesicht in seinen Händen. Also es ist eine komische Szene, es ist eine komische Szene. Aber du hupst gerade an, das Achtelfinale schon ein bisschen heiß zu machen, was wirklich, da gehen jetzt wirklich die richtig tollen Spiele los. Also unter anderem Brasilien, England könnte da winken.
Und Brasilien, England würde aber auch bedeuten, dass die Mexikaner raus sind. Das wäre dann der zweite Gastgeber und für die USA wird es auch nicht so richtig leicht. Also es könnte sein, dass auch die große Verabschiedungsorgie, Kanada ist ja gestern schon ausgeschieden mit einem 0:3 gegen Marokko. Und da hat man auch mal gemerkt, dass den Kanadiern leider ein bisschen übel mitgespielt worden ist. Natürlich auch ein kleines bisschen durch eigenes Versäumen, dass sie keine Heimspiele hatten. Also die Mexikaner spielen immer im Aztekenstadion, die USA auch immer daheim. Und leider Gottes Kanada nicht wie in Vancouver, dafür hätten sie Gruppenerster werden müssen. Und sie waren relativ...
Ja. Noch ein kleiner Blick in den Maschinenraum, ganz kurz, bevor du weiterredest. Man merkt uns das, glaube ich, gelegentlich an, dass wir fürchterlich ins Schleudern gekommen sind mit unserem Zeitgefühl. Wir haben kein Zeitgefühl mehr, weil wir haben jetzt gerade eben überlegt, ob wir sagen müssen, Kanada hat gestern verloren oder heute. Wir haben jetzt uns aufs Gestern geeinigt, aber wir haben ja auch schon verraten, dass wir gerade noch Frankreich live gucken, also eigentlich heute, aber wir senden es ja erst morgen. Es ist furchtbar kompliziert. Wir kriegen das nicht mehr hin.
Ja,
da kommen wir nicht mehr raus, ist der Nummer.
Wir sind die grauen Herren von Momo. Wir kommen mit der Zeit auch nicht mehr so recht. Wir haben so Stundenzigaretten, die wir qualmen und hin und wieder lassen wir eine fallen und dann verduften wir uns. Stellen also mal fest, dass wir, ich wollte nur mal kurz meinen Kanada-Impulsvortrag machen, dass Marokko das Belgien Afrikas ist. Der Geheimfavorit schlechthin mit 3:0, die stärkste afrikanische Mannschaft bisher und Kanada war richtig machtlos. Das war unschön.
Man muss sagen, finde ich, dass Marokko auf dem Weg ist zu einer großen Fußballnation. Denn sie sind ja letztes Mal schon Vierter geworden. Sie sind, wie wir gestern gesagt haben, in der Weltrangliste im Moment auf Platz 6. Sie spielen mit den besten Fußball bei dieser WM. Es ist so, dass sie von allen den Mannschaften, die jetzt nicht den im Moment noch nicht den Meganamen haben, ist es mit Abstand die stärkste, finde ich.
Ja, technisch brillant, taktisch auch sehr diszipliniert, obwohl Bastian Schweinsteiger und andere das möglicherweise nicht glauben werden. Und man muss ja eben auch mal sagen, Marokko ist eine der ganz, ganz großen Fußballnationen überhaupt. Also wenn ich beispielsweise ein Ranking machen sollte der Fußballkultur, der Fankultur in den Ländern, dann käme vielleicht ganz, ganz oben Argentinien fast konkurrenzlos, aber direkt danach käme schon Marokko. Also wenn man sieht, was so in Casablanca los ist und anderswo, das ist State of the Art. Also da kann sich sicherlich fast jede Bundesliga-Kurve noch eine Scheibe von abschneiden, was da abgeht.
Im Moment übrigens gerade Doppel-Riesenchance für Frankreich, hier alles klar zu machen.
Frankreich!
Kylian Mbappé hat vorhin mit dem Elfmeter sein 19. Tor im 19. Spiel geschossen. Oh ja, könnte ich noch eins... Thank you. Ich bekomme gerade noch ein zweites Bier.
Kann es sein, dass du dir jetzt einen nach der anderen reinstellst? Das ist,
ich das jetzt, wenn wir jetzt ordentlich einen reinlöten hier. 19 Tore in 19 WM-Spielen hat er jetzt. Und ich bleibe natürlich dabei, Frankreich bleibt mein WM-Favorit, aber es ist schon interessant anzusehen, dass in so einem Spiel, wo man dachte, die schießen 4 oder 5 gegen Paraguay, dass sie doch auch mal, das ist das erste Spiel, in dem sie wirklich Probleme bekommen haben.
Und wie gesagt, es rehabilitiert uns ein bisschen, weil wir gemäß Jonas Friedrich ja gegen eine drittklassige, fast unterklassige Mannschaft dann jetzt verloren haben. Jonas Friedrich hat sich übrigens auch nochmal im Paraguay-Trikot ablichten lassen, auch einfach, glaube ich, um die Millionen Anhänger in Paraguay, die ihm böse Nachrichten geschickt haben, ein ganz kleines bisschen zu besänftigen. Micky Beisenherz hat es, glaube ich, auch gleich geliked, damit auch er nicht mehr quasi in diesen Kollektivhass einbezogen wird. Ansonsten aber ist es halt einfach auch dreckig. Abwehrschlacht, ne? Also da einfach Beton anzurühren und zu gucken, dass der wirklich jedem auf die Socken tritt, der sich 30 Meter dem Tor nähert, das ist halt auch eine Taktik, ne? Das hat Julian Nagelsmann, als er auch noch in Amt und Würden war, gesagt, ja, dass es manchmal auch so ist, dass Mannschaften mit sehr einfachen Mitteln dann auch bei dieser WM reüssieren können und das hat Paraguay eben auch gemacht.
Wonderful, thank you.
Schmeckt's denn lieber an? Was trinkt man da unten eigentlich? So klassisches Heineken-Industriebier oder was ist das?
Es ist hier so schwer, ich glaube, ich bekomme hier gerade Tuborg. Wenn du mir diese Namensnennung erlaubst. Es ist aber so schweineheiß hier. Ich bin aus der Bremer Kälte gekommen heute Morgen noch und komme hier bei 34 Grad an und es ist jetzt, glaube ich, immer noch 32 oder so um den Dreh. Deswegen muss das jetzt sein.
Ja,
also Frankreich.
Frankreich
bleibt für mich Topfavorit. Sie spielen, haben wir eben geguckt, wahrscheinlich gegen Marokko dann, ne, wenn sie weiterkommen.
Ja, genau. Die hatten wir auch schon zum Geheimfavorit. ernannt vor 5 Minuten, lieber Arndt. Und wir können mal festhalten, dass natürlich noch so ein paar andere Mannschaften unseren besonderen Augenmerk genießen sollten. Mexiko natürlich, wo ich wirklich gespannt bin, ob die diesen Drive und diese Dynamik aufrechterhalten können, die sie jetzt durch diese Heim-WM bekommen haben. Die USA wird nach wie vor schön zu sehen sein, ob die erstens das Fehlen von Balogun verkraften werden und zum Zweiten, ob es die auch so ein bisschen durch Turnier trägt. Man hofft ja fast nicht, ne, damit nicht Donald Trump nochmal auf die Idee kommt, dann nochmal vorbeizuschauen. Das war uns jetzt das allererste Spiel, Frankreich gegen Paraguay, wo so ein ganz kleines bisschen klassischer US-Sport zu sehen waren. 4 Tarnkappenbomber oder irgendwelche schnellen Jets sausten über das Stadion. Es gab ein großes Feuerwerk. Ist ja 4. Juli, Nationalfeiertag, 250. Geburtstag. Also das war so ein kleines bisschen mehr Pathos, mehr Militär und so weiter. Das hatte man ja bei den bisherigen Spielen ostentativ nicht. Ansonsten können wir mal festhalten, dass wir, wenn wir bei Paraguay sind und da festhalten, dass die ja für das große Elend verantwortlich sind, das über uns Deutsche gekommen ist, dass natürlich auch in Deutschland die Debatten weitergegangen sind. Mit Jürgen Klopp wird fleißig verhandelt. Es gibt quasi nichts Neues, aber es gibt so ein paar Details dazu, was jetzt so alles passieren wird. Unter anderem wird vermutet, dass Jürgen Klopp einen riesigen Trainerstab mitbringen wird. Also da wird es jetzt nicht so ein paar angestammte, seniorige DFB-Trainer geben, die einfach auch nochmal so ein kleines bisschen mitmischen werden. Dann wird es so sein, dass der Nachfolger von Andreas Rettich, das haben verschiedene Medien berichtet und das hört man so aus dem DFB raus, auch nicht mehr für die Nationalmannschaft zuständig sein wird, wie bisher. Also der wird sich eher um Nachwuchs und Strukturen kümmern. Naja, und ist natürlich immer noch die Frage, was wird mit Rudi Völler? Also der onkelige Charme, den Rudi Völler hat, den braucht es möglicherweise nicht mehr. Andererseits ist es wohl so, dass mit Rudi Völler jemand dann trotz allem dann gehen würde, der noch den besten Draht zu den Spielern hatte. Und was auch ganz lustig ist, alle regen sich inzwischen auf darüber, dass kolportiert worden ist, es habe in Winston Salem den großen Lagerkoller gegeben. Peter Ahrens von Spiegel Online hat nachgerechnet, dass es allerhöchstens 10 Tage waren, die da überhaupt jemals zugebracht haben. Da kannst du jetzt auch nicht irgendwie so ein Malente-Gefühl bekommen. Und ansonsten finde ich halt auch, dass sie sich durchaus irgendwie mal ein kleines bisschen zusammenreißen können und mal ein paar Tage vielleicht auch möglicherweise in der Einöde sein, ohne dass dann jetzt noch 30 Discos, Bars und Billardtische da sind. Ne?
Hast du diese wundervolle Meldung gelesen? Ich glaube, von Nick Woltemade kam es, der gesagt hat, es sei alles so öde gewesen, dass die Verstecken gespielt haben im deutschen Quartier.
Ja,
das finde ich eine so wundervolle Vorstellung.
Aber das muss man mal sagen, das ist auch schon wieder so ein totales Elend. Ich weiß ja, woher dieser Clip kommt. Dieser Clip ist von einem Modehersteller, der Werbepartner ist der Nationalmannschaft und die haben das total scherzhaft vor dem Turnier erzählt. Also es ist nicht so, dass das währenddessen vor lauter Langeweile die irgendwie Verstecken im Dunkeln gespielt haben.
Ach so, okay, das schmälert ein bisschen das Vergnügen.
Das hat irgendjemand aufgebracht und jetzt heißt es, die haben sogar aus Langeweile, in dem ganzen Clip ist keine Rede davon, dass die aus Langeweile Verstecken gespielt haben. Das ist totaler Quatsch. Na gut, aber lach ruhig drüber. Geh den Boulevard
ruhig
auf
jetzt,
den Leim.
Jetzt sehe ich das ja ganz anders. Das ist ja, wie konnte ich darauf reinfallen?
Begreifst du das? Jetzt begreifst du das ja auch.
Ja,
toll.
Jetzt verstehe ich endlich, wie diese Medien funktionieren. Das ist ja furchtbar. Sehr furchtbar.
Hol dir mal lieber noch ein Bier.
Lass mir die Augen geöffnet.
Nein,
es ist noch was drin. Pass auf, aber interessant ist, also zu Rudi Völler gab es heute einen großen Artikel, was für und was gegen ihn spricht. Und es war eine Liste, die war auf beiden Seiten etwa gleich lang. Also es gibt natürlich ganz viel Expertise und ganz viel auch Gutes, was Rudi Völler einbringen kann weiterhin. Und auf der Minusseite stand dann eben wirklich, dass du nicht glaubwürdig beim DFB jetzt nach vorne gucken kannst, wenn du damit Rudi Völler weitermachst, unabhängig jetzt von seiner Qualifikation und seiner Integrität, aber du musst jetzt einfach da einen Jüngeren haben, weil es einen weiter so nicht geben darf. Und da ist natürlich dann interessant, wirklich, obwohl es bestimmt von ihm gar nicht so beabsichtigt war, dass natürlich jetzt auch diese Mertesacker-Zitate nicht mehr einzufangen sind. Also dieses Mertesacker bringt sich ins Gespräch und Mertesacker bietet sich an und das hat er ja so gar nicht gesagt oder das war jedenfalls so nicht beabsichtigt, das ist natürlich nicht wieder einzuholen. Also Mertesacker ist jetzt ein Name, der wird da kursieren und ich bin auch sicher, der wird auch diskutiert.
Ja, der wird auch diskutiert, wobei diese Initiativbewerbungen immer auch so ein bisschen schwierig sind. Also es ist so, wie wenn du bei LinkedIn irgendwelche Leute kalt einschreibst und sagst, ja, hätten Sie mal Interesse, mit mir über Vertriebsthemen zu reden. Also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig förderlich war. Also wenn, bedeutet das ja auch so ein kleines bisschen, dass wenn du dir den Mertesacker einkaufst, dann hast du auch gleich wieder eine ganze mediale Verwertungsmaschinerie dahinter. Bastian Schweinsteiger hat ja auch gesagt, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, ich könnte mir das auch ganz gut vorstellen. Das ist so ein bisschen wie wenn bei einem Zweitligisten ein Job frei wird und Uwe Rappolder meldet sich. Also da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Ich würde mal fast wetten, dass es nicht unbedingt per Mertesacker wird. Ansonsten brauchst du natürlich
irgendwie jemanden. Wir wissen jetzt seit vorgestern, wissen wir, dann wird wird, ist ganz sicher. Ja.
Ich glaube, es wird irgendjemand, den man gar nicht so wahnsinnig auf dem Zettel hat und mit dem Jürgen Klopp gut klarkommt, das wird irgendwie so wahrscheinlich eher so ein komischer Business-Typ sein, weißt du, der dann the sky is the limit und dieses ganze Gerede drauf hat. Vielleicht aus der RB-Welt, um nochmal so einen Brechreiz bei mir hervorzurufen.
Also auch noch was Wichtiges zur Personalie Klopp. Die scheint ja jetzt wirklich unverrückbar zu sein. Also der wird es werden und ich freue mich auch irgendwie drauf, weil ich glaube, es wird auch wirklich, es hat das Zeug zu einer neuen Ära. Jetzt kommt aber ein ganz dickes Aber. Das Ding ist, dass wir natürlich alle mit Jürgen Klopp ganz, hier geht das Studiorücken übrigens schon los hier, während wir über DFB reden. Also Jürgen Klopp, wir freuen uns auf diese neue Ära, aber er hat ja auch keine anderen Spieler. Das heißt also, wir müssen uns eigentlich jetzt erstmal ganz kritisch fragen und auch ohne das Böse zu meinen, haben wir eigentlich eine Nationalelf, die im Moment noch das Zeug hat, unter welchem Trainer auch immer in der Weltspitze mitzumischen in irgendeiner Form? Oder sind wir vielleicht gerade gar nicht besser als das, was wir bei den letzten Turnieren gezeigt haben? Das kann ja sein. Und da bin ich dann auch wieder bei Spielerpersönlichkeiten. Ich habe das jetzt schon im Laufe unseres Podcasts mehrmals gemacht, dass ich den Namen Musiala genannt habe. Und ich meine das gar nicht böse und ich mag den total. Und ich glaube auch, er ist einer unserer besten Fußballer überhaupt seit vielen Jahren. Aber wenn wir uns angucken, wer gilt denn so als die Leuchttürme, was das Talent bei den Deutschen angeht? Das sind Musiala und Wirtz. Und wenn du dir Musiala und Wirtz anguckst und du vergleichst die auch mit den Spitzenspielern anderer Nationen, mit Vinicius Junior, mit Mbappé und so weiter, dann sind das sehr gute Fußballer, aber die haben nicht annähernd diesen Impact aufs Spiel der deutschen Mannschaft, wie die anderen haben, in wirklich großen Mannschaften. Und da weiß ich eben nicht, ob sich ein Klopp das so basteln kann, dass das alles jetzt in Zukunft automatisch viel besser läuft, wenn er die Verantwortung hat. Da bin ich vorsichtig.
Da bin ich auch vorsichtig. Ich glaube, dass was wir sofort sehen werden, ist, dass diese Spieler anders auftreten werden. Also zum Schluss hast du allen die Verunsicherung, die Orientierungslosigkeit, die Frage, was mache ich hier eigentlich, so deutlich angesehen, gerade gegen Paraguay, gegen Ecuador, wo es dann auch wirklich schwierig war und wo sie das Gefühl hatten, jetzt müsste ich mal eigentlich den inneren Schweinehund überwinden und müsste mich mal neu orientieren. Das hat sich dann niemand mehr zugetraut. Zum anderen ist es natürlich so, dass es nach wie vor ein totales Mysterium ist, warum so ein Kai Havertz, der irgendwie bei Arsenal großartig spielt im Champions-League-Finale, warum eine Bayern-Achse mit Kimmich, gut, Kimmich auch auf der falschen Position gespielt, aber warum der nicht so funktioniert. Pavlovic, ein Schatten seiner selbst. Also das sind alles Dinge, wo ich mich wirklich gefragt habe, kann das Klopp jetzt kurzfristig ändern? Also wenn, dann überhaupt eher, ne? Also wenn du dir das vorgestellt hättest, jetzt kommt, wer da noch kolportiert wurde, vielleicht Christian Streich oder Oliver Glasner oder Felix Magath oder Uwe Rappolder, wer dann auch immer möglicherweise angetreten wäre, wenn es überhaupt jemand ist, dann Jürgen Klopp. Aber gleichzeitig, ich halte diese Fixierung auf den, und das ist jetzt der Alleinherrscher wie 2004, Jürgen Klinsmann und Oli Bierhoff, das hat schon damals nicht gut funktioniert und es glaube ich, es wird diesmal auch nicht wieder gut funktionieren, glaube ich.
Übrigens ganz toll, eben als wir über den DFB anfingen zu reden, fingen die Leute an, hier mit Stühlen zu rücken, und jetzt, wo wir über die Perspektive reden, geht das Dach auf. Yeah. The sky is the limit, sozusagen. Ja, also es ist wirklich, ich habe auch heute einen langen Clip gesehen von Peter Neururer, der bemängelt hat, dass, aber ich finde, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir ein bisschen den Anschein machen, unsere Nationalelf, als wenn ein bisschen der Hang zur Individualität verloren gegangen ist. Also als wenn das alles vielleicht ein bisschen zu uniform ist, was man da sieht spielerisch, und ein bisschen zu viel Gleichmacherei und ein bisschen zu wenig. Deswegen vielleicht auch diese mangelnde Strahlkraft von Leistungsträgern, weil die vielleicht im Moment in einem System spielen, was gar nicht mehr dazu angedacht ist, eine eigene Aura zu haben, eine eigene Ausstrahlung zu haben. Was ist denn der deutsche Fußball im Moment? Wie spielt denn unsere Nationalelf? Wofür steht denn unsere Nationalelf? Sobald wir mal ein bisschen Spielerisches versuchen, heißt es gleich, die deutschen Tugenden fehlen. Und sobald wir es mit deutschen Tugenden versuchen, heißt es, oh, die haben aber nichts zu bestellen gegen wirklich spielerisch gute Mannschaften. Also da sind wir im Moment in so einer Identitätskrise gefangen.
Ja, ich glaube, die Leute wünschen sich so eine Mischung aus Hans-Peter Briegel und Wolfgang Overath. Gleichzeitig soll es dann aber auch noch mal einer sein, der irgendwie drei Relativsätze parat hat und einen Aphorismus von Adorno. Also das ist alles schon hochkomplex, was da erwartet wird von den deutschen Nationalspielern. Ich wehre mich allerdings immer auch so ein ganz kleines bisschen gegen dieses schematische, die Leute bei uns trauen sich nichts mehr zu. Also natürlich hast du in der Nationalmannschaft gesehen, dass das taktische Korsett die alle eher eingeengt hat. Gleichzeitig ist es ja so, dass es jetzt seit Jahren so einen Paradigmenwechsel in der Nachwuchsförderung gibt. Es gab ja über viele, viele Jahre wurden diese Taktikmonster gesucht, also Leute, die sich in jedes taktische System blitzschnell einpassen können, die genau wissen, wo sie stehen müssen, damit das Gegenpressing funktioniert und so weiter. Alles okay, aber dann wurde die Individualität vernachlässigt. Jetzt plötzlich sollen es die Teufelsdribbler sein, also die mit schnellen Beinen in so eine 5- oder 10-beinige Abwehrreihe rennen und dort alle ausdribbeln, und dann denken alle, müssen wie Lamine Yamal sein oder wie Mbappé, schnell, spritzig, unfassbar vielfältig in den Dribblings, kreativ und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich nicht aufzulösen, ist zumindest nicht schnell aufzulösen. Deswegen, glaube ich, kann man das fast ein bisschen trennen, dass du sagst, einerseits die Nachwuchsförderung anders machen, die Sichtung besser, Talente nicht durchs Rost, durch den Rost fallen lassen, aber gleichzeitig eben auch an dieser Spitze zu gucken, dass du mit Klopp irgendwie so einen neuen Drive reinbekommst. Also ich bin ja wie gesagt skeptisch, aber ich würde mich freuen, wenn das funktioniert. Also wenn er mich lügen straft und der deutschen Nationalmannschaft so eine Art neuen Impuls gibt, also dass die anders auftreten, dynamischer, man kann sich mehr mit denen identifizieren. Andererseits, ich könnte es dir auch nicht sagen, was die Identität der Nationalelf ist. Wir sind nicht nur Kämpfer, wir hätten es auch ganz gerne spielerisch ganz ansehnlich, also dieses klassische Karl-Heinz Förster-Geracker, das will ja auch keiner.
Also ich habe die Hoffnung, ich habe ja Jürgen Klopp schon mal erwähnt, für meinen anderen Podcast mal in Liverpool besucht und geguckt, wie der das Trainingszentrum alleine umgebaut hat quasi, mit seinen eigenen Händen und wo der wirklich also gefühlt jeden Knopf, jede Leiste, jeden Mauer, jeden Ziegelstein, jeden Trainingsplatz, alles selbst konzipiert hat. Und sowas könnte ich mir vorstellen, hat er beim DFB vielleicht auch Bock drauf, dass er wirklich da mal guckt, also was muss denn jetzt bewegt werden? Ich glaube nicht, dass er da so halb gar rangeht und sagt, ich guck mal nach und die Aufstellung, ja, ich mach mal so zwei andere Spieler berufen und so, dann wird das schon laufen, sondern ich glaube, dass er ganz viel ändern möchte und vielleicht deswegen auch so viel Bock drauf hat. Können wir, glaube ich, gespannt sein.
Ja, schön wär's. Ich denke, wie gesagt, dass es ein längerer Prozess ist. Also es wird auch definitiv nicht so sein, dass wir schon 28 wieder bei den Titelfavoriten sind, wobei das ja international völlig anders ist. Also wenn du zum Beispiel in den USA die Zeitungen liest, wenn du in Italien die Zeitungen liest, in England, alle sagen, ey, Klopp ist bei deiner deutschen Nationalmannschaft, die sind wieder wer, die sind wieder da. Also dieser ganze deutsche Nörgelfaktor, den gibt's international gar nicht. Die Leute sind total enthusiastisch, dass Klopp die Nationalmannschaft übernimmt, ist ja auch wirklich eine renommierte Figur. Lieber Arndt, wir müssen mal, ja, während bei Fox hier in Amerika und bei dir wegen der Erdkrümmung wahrscheinlich zwei Stunden später nochmal die Bilder, ja, vom Sieg Frankreichs, insbesondere des Elfmeters von Mbappé, den er sehr, sehr locker und lässig verwandelt hat, laufen, kurz mal was nachholen, denn bitter beklagt wurde. Wir sind ja in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Wurde gemeckert von den Schweizern, dass wir die unterschlagen haben, den Einzug ins Achtelfinale. Das gab es nämlich gegen Algerien in Vancouver mit 2:0. Ist schon ein bisschen her, aber alle haben dann bitter geschrieben, dass das doch ein Unding sei. Man könne doch nicht irgendwie gerade die vielen Schweizer Zuhörer so vernachlässigen. Deswegen sei das mal nachgetragen. Die Schweiz ist die Schweiz Europas.
Ja.
Und kommt möglicherweise sogar ins Viertelfinale. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Es war aber auf jeden Fall ein großartiger Triumph, weil es ja ein Sieg im Duell mit dem ehemaligen Trainer Wladimir Petkovic war.
Das ist ein ganz schlechter Satz. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen. Wenn du dich gerade darüber äußerst, dass Schweizer sich beklagt haben, gegen Kolumbien spielen sie.
Ja. Übrigens, das muss man auch mal sagen, eine Erfahrung aus den USA. Es ist ja immer so, wenn in Europa ein großes Turnier stattfindet, sind ja gar nicht so viele Kolumbianer da. Aber die USA werden überrannt von Kolumbianern. Du kannst an jeder Straßenecke, jede Ampel, überall, wo es auch ist, in Philadelphia, in Miami, in New York, überall sind Kolumbianer.
Also die Schweiz gegen Kolumbien und dann gegen Argentinien, wenn sie weiterkommen, möglicherweise. Ich will übrigens vorhin auch gar nicht gesagt haben, dass England gegen Mexiko schon durch ist. Es kann auch sein, dass Mexiko das 3-0 gewinnt. Das ist alles drin. Also Mexiko halt für sehr stark. Aber jetzt wird es wirklich interessant bei den kommenden Partien. Und bei der Schweiz ist es so, die Schweiz ist so, finde ich auch, nachdem wir jetzt Marokko zum Geheimfavorit gemacht haben, die Schweiz ist da schon noch ein bisschen drunter, unter der Qualität von Marokko bislang. Aber sie sind so von den Mittelklasse-Mannschaften auch eine der spektakulären, weil sie einfach für gute Momente stehen. Also was Mansambi da spielt, was Vargas da spielt, also Mansambi, einer, der vor kurzem noch, glaube ich, dritte Liga gespielt hat oder so, jedenfalls relativ unterklassig und der so kometengleich aufgestiegen ist. Ganz, ganz tolle WM spielt er. Und dann haben wir noch Mbolo vorne, den wir aus der Bundesliga kennen, gefühlt von vor 25 Jahren. Also er müsste eigentlich das Bein nachziehen.
Ganz kurz mal, oder? Sagst du ja? Mbolo? Wie Spaxbolo? Also wie Mbolo. Spaghetto? Ja. Wie Spaghetti Bolognese sagst du Mbolo?
Mbolo.
Das finde ich auch schön.
Egal, ja.
Ja. Ne, Mbolo. Ja, machst du mir Mantello Mbolo fertig? Ja. sehr schön. Ja, und man muss auch sagen, was ich auch noch beeindruckend finde, ist, dass Granit Xhaka da ist so, und ich halte es nach wie vor eine totale Ursünde von Bayer Leverkusen, dass sie den haben ziehen lassen. Was war das für ein geiler Typ? Und dann kommt, wer war das noch? Erik Ten Hag oder so, oder irgendeiner aus der Truppe, ne?
Ja, wahrscheinlich. Im Zweifel war es immer Erik Ten Hag.
Nee, wer war denn der letzte Trainer? Ey, ich bin auch schon ein bisschen kopfkrank. Das war doch der von Hülmann.
Kasper Hülmann.
Ja, der ist doch von dem abgelöst worden, oder? Bist du bescheuert?
Ja.
Na gut, ist egal. Ja. Lass mal drin. Pass auf jeden Fall. Granit Xhaka hat ja dann darauf gewartet, dass der Trainer, wahrscheinlich war es Erik Ten Hag oder irgendeiner, der ähnlich klingt, der hat immer darauf gewartet, Xhaka, dass der ihn anruft und sagt, was er mit ihm vorhat, weil er auch Kapitän und so weiter, hat ihn einfach nicht angerufen. Und dann hat Granit Xhaka gesagt, leck mich doch am Arsch hier, doppelter Mittelfinger und ab die Post. Und der spielt so gut und der ist ja sicher auch schon 55 und zieht das Bein nach.
Genau. Und sein Wechsel zu Chelsea ist ja geplatzt. Und er bleibt jetzt bei seinem Verein, weil Chelsea nur 9 Millionen bieten wollte. Und wo ist er bei Sunderland, ne? Sunderland gesagt hat, nee, also komm, das ist sowohl dem Spieler gegenüber als auch uns gegenüber respektlos, eine solche Summe zu bieten für einen so wichtigen und guten Spieler. Das finde ich eine total gute Haltung. Das sollten viel mehr Vereine machen.
Ja, finde ich auch. Wer ist Trainer bei Sunderland? Wahrscheinlich Erik Ten Hag jetzt oder so.
Wahrscheinlich.
Kann er auch sagen. Ja. Ich bringe alles durcheinander.
Ganz wichtig noch. Wir wurden ja immer wieder auch gelobt, dass wir wirklich eine große Leserbriefecke in vielen Folgen hatten. Das möchte ich heute mal wieder einführen. Ich habe hier ein paar Leserbriefe noch liegen, weil nämlich ich finde, dass das Votum der Leser oder Hörer nicht hoch genug einzuschätzen ist. Das ist mir aufgefallen, weil ich kürzlich nochmal in meinem Archiv auf einen alten Ausschnitt gestoßen bin vom DSF, die, glaube ich, die Pioniere waren in Deutschland im Fernsehen, was da betrifft die Mitwirkung von Fans in Fußballsendungen. Und zwar hatten die irgendwann mal in der Sendung Bundesliga aktuell eine neue Telefonanlage und haben gedacht, jetzt lassen wir ganz viele Fans hier über uns reden. Und das Ergebnis war spektakulär.
Willkommen zum Mittendrin statt nur dabei in der Sport-Call-In-Show im deutschen Sportfernsehen, in der Sie mitreden können unter 080 2 290 290 ist Ihre Telefonhotline zu uns und 080 2 290 280 ist Ihr Faxweg direkt hier rein in unser Studio. Auf Leitung 11 habe ich Sascha in Ostfriesland. Hallo.
Ja, hallo, hier ist Sascha. Hallo.
Grüß dich. Bleib mal kurz dran. Ja. Machen wir mal eine kleine Konferenz. Auf Leitung 2 ist nämlich Hans-Jürgen in Mainz. Nee, Hans-Jürgen in Mainz haben wir leider nicht. Dann nehmen wir mal die 9. Wen haben wir da dran? Hallo. Uwe in Bremen.
Ja, hallo, hier ist Uwe aus Bremen. Und ich wollte mich auch mal...
So, jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Jetzt drücken wir mal alle raus. Tut mir herzlich leid mit der Telefonanlage. Das ist für mich manchmal auch wirklich also ein ausgesprochenes Rätsel. Das muss ich ja schon mal sagen. Auf Leitung 5, Lars in Alsdorf. Hallo.
Ganz genau, ich will da mal...
Hey, die Leitung funktioniert. Sensationell. Hast du Lust, mit Wilhelm aus Bremen kurz zu diskutieren darüber?
Nö, eigentlich nicht.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Muss ja niemand bei uns diskutieren. Servus. So, Leitung 8, Wilhelm aus Bremen. Nicht beleidigt sein, dass er gerade nicht mit dir reden wollte. Ich rede gern mit dir. Hallo.
Hallo.
So, Leitung 6, Arthur in Stolberg. Grüß dich.
Ja, hallo.
Tschö. Leitung 4, Franz in Weilheim. Hallo, Franz.
Hallo.
Ja, ich bin noch dran.
Es piept gerade in Leitung.
Tatsächlich? Ich höre es nicht. Mein Gott, wie ich diese Telefonanlage langsam
mitgewinne. Naja, ist egal.
Bleib mal kurz dran. Leitung 3 schalten wir einfach noch mit dazu. Auf Leitung 3 begrüße ich Raimund in München. Hallo.
Ja, hallo.
Raimund, bleib doch mal ganz kurz dran. Ich habe gerade gehört, wir schalten jemand dazu. Und zwar auf Leitung 8, Jutta aus Bielefeld. Jutta, hallo.
Ja, hallo.
Wie geht's?
Ja, danke, gut.
Prima. Raimund, hast du gehört?
Ja, habe ich.
Ich finde es klasse, dass ihr eure Meinung gesagt habt. Bedanke mich und hoffe, okay, dass viele eurem Beispiel folgen. 080 2 290 290. So, jetzt wollen wir uns langsam verabschieden von diesem Thema. Einen nehmen wir noch rein dazu, und zwar Carsten in Issum. Hallo.
Hallo.
Ich bin nicht der Mensch, der deine Meinung beschneidet. Carsten, tschüss. Grüße nach Issum. Tschüss.
Okay, und dann einige Leserbriefe. Manche sind auch ganz kurz und knapp. Zum Beispiel von Hannes, der geschrieben hat, könnt ihr vielleicht mal darauf eingehen, wie unfassbar gut Almut Schuld als Kommentatorin in der ARD ist. Wie schnell sie Dinge sieht und erklärt, die beim Hauptkommentator untergehen. Ich bin oft kein Fan von zwei Kommentatoren oder Kommentatorinnen, aber sie ist echt eine Bereicherung. Discuss.
Hip, hip, hurra. Almut Schuld, der ist dabei. Ey, normalerweise reagiere ich ja extrem allergisch auf Discuss. Das heißt für mich, Discuss not auf jeden Fall. Das mache ich auf keinen Fall. Aber in diesem Fall, da muss man gar nicht diskutieren, sondern muss einfach sagen, die ist total großartig. Ich bin ja auch ein großer Expertenfeind, insbesondere wenn Experten einfach nochmal alles sagen, was der Kommentator sagt, nur in akademisch und unverständlich. Und das ist Almut Schuld gar nicht. Also Almut Schuld nicht nur, weil du mit ihr diese legendäre Sendung hast, bei der ihr mich schmählich ausgeschlossen habt, weil ihr da euer ganz privates Ding machen wolltet und Schnaps getrunken habt und so weiter. Ich will das alles gar nicht mehr, weil es tut mir auch gar nicht mehr weh und ich bin inzwischen auch drüber weg, aber naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, Almut Schuld ist die allerbeste.
So. In der Erinnerung an diesen Lastwagen-Podcast, wo ich mit Almut, ich glaube, sie hat vorher Nüsslein getrunken, ganz, ganz viele.
Ja, genau.
Und aber auch Bier. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir, also wenn Hannes jetzt lobt, wie schnell sie Dinge sieht, sie begann dann die Dinge etwas langsamer zu sehen. Irgendwann im Lastwagen. So, pass auf, nächste Mail kommt von Thomas, beziehungsweise Tom. Tom hat geschrieben, wir haben mal erwähnt, und zwar vor vielen, vielen Folgen in diesem WM-Podcast, dass uns ein Leser geschrieben hat, er ist in einer Tipprunde, wo manche der Tipper jetzt anfangen, ihre Ergebnisse von KI berechnen zu lassen und die würden die ganze Tipprunde komplett auseinandernehmen. Tom hat das dann auch probiert und er hat geschrieben, ich möchte von folgendem Bericht berichten. Euren Tipp, die Ergebnisse mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu erstellen, habe ich ausprobiert. Nun, die KI-Weltherrschaft scheint nicht unmittelbar bevorzustehen. Bei ihm hat Deutschland angeblich 5:2 gegen Ecuador gewonnen, 7 Punkte geholt und sich unter anderem gegen Mali durchgesetzt. Das finde ich einschränken, muss ich einräumen, dass ich nicht auf ChatGPT zurückgegriffen habe, sondern auf die KI einer sehr großen US-amerikanischen Suchmaschine. Das scheint glimpflich zu verlaufen, was KI und Fußballtipps angeht.
Moment, wir müssen mal ganz kurz nochmal feststellen, du hast jetzt Thomas Tom abgekürzt. Wir haben ja gerade noch gesagt vor ein paar Folgen, dass wir es gruselig finden, wenn es diese Spitznamen gibt. Ich sage nur Thorsten Kinnhöfer zu Toto Kinnhöfer.
Der Tommy.
Ich finde, Thomas zu Tom ist die einzige völlig legale Abkürzung. Insofern lasse ich das mal durchgehen und ansonsten einfach diese ganze künstliche Doofheit einfach mal beiseite lassen. Nicht bei der Erstellung von Trailern, so würde ich es nicht sagen, aber bei der Erstellung von Tipps. Nein, bei der Erstellung von Tipps unbedingt.
Ja, und dann habe ich noch eine Mail von Magnus bekommen. Die ist etwas komplexer. Was mich bei der ganzen Diskussion um die XXL-WM, Torrekorde und so weiter immer mehr beschäftigt, ist die Vergleichbarkeit in der WM-Statistik. Frühere Torrekorde von Ronaldo, in Klammern dem echten, oder auch Klose, sind ja heute nicht mehr viel wert. Wenn es immer mehr Spiele gegen dann auch vielleicht eher unterklassige Gegner gibt, siehe unter anderem Messi bei dieser WM, und sie damit viel schneller eingestellt werden können. Auch das Überstehen der Gruppenphase und damit das Erreichen bestimmter K.O.-Spiele ist heute viel schlechter vergleichbar mit vergangenen Turnieren, weil man zum einen früher tendenziell schwerer weitergekommen ist und dann zum anderen aber schon im Achtelfinale oder bei früheren Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften sogar schon im Viertelfinale stand. Deutschland hat zwar die Gruppenphase überstanden, aber war das jetzt eine richtige Steigerung im Vergleich zu Katar oder Russland? Natürlich dürfen sich auch Turniere weiterentwickeln, wie sich natürlich auch der Fußball immer weiter verändert. Ich finde nur, dass die Vergleichbarkeit und die Statistiken, die vor allem in der Übertragung und der öffentlichen Debatte dann gerne bemüht werden, eigentlich immer weniger repräsentativ sind, wenn diese Entwicklung in diesem Tempo weitergehen sollte. Diskuss. Hat er recht, ne?
Da würde ich mal sagen, hat er komplett recht. Möchte ich ihm total zustimmen. Ich möchte allerdings mal sagen, dass ich Magnus, wenn ich das höre, klassische Assoziation, Sohn eines reichen Reeders, der an Pfingsten so richtig einen drauf macht auf Sylt, Buhne 9 und Gogärtchen und dann hinterher schön an den Strand geht und nochmal den großen Zeh ins Wasser hält. Aber da tue ich wahrscheinlich allen Magnus in dieser Welt extrem unrecht. Magnus Mandl.
Gut, aber damit sind wir auch schon am Ende heute fast. Nicht ohne zu erwähnen.
Dann halte ich einen Impulsvortrag über meine Namensassoziation und sie so, definitiv.
Ja, ich habe extra so. Nicht gesagt. Okay, pass auf, ja, aber wir sind trotzdem fast am Ende. Nicht ohne zu betonen, dass wir uns natürlich irgendwie auf Brasilien freuen, was auch so ein bisschen eine der Wundertüten ist, dieser WM, wo man nicht genau weiß, wie gut sind die eigentlich. Aber heute spielen sie dann gegen Norwegen, also anders gesagt gegen Erling Haaland. Das wird auch ein interessantes Spiel. Und bei Brasilien haben wir natürlich immer so ein bisschen auch die fußballkulturelle Erinnerung an WM-Höchstleistungen. Denn wenn Brasilien bei der WM reüssiert, klingt das ja immer ungefähr so.
O Brasil volta com Lúcio. Lúcio na esquerda para Juninho. Juninho vai se embora. Escapou do marcador. Girou na esquerda para Rivaldo. Suspendeu na área. Entrou de pide! Gol! É do Brasil, é do Brasil, é do Brasil! Ronaldo!
Und mit dieser südamerikanischen Beißung, die wir heute Abend aufgrund von Müdigkeit überhaupt nicht mehr hatten, entlassen wir euch in die Nacht, in den Morgen, alle Schichtarbeiter, alle Schüler, alle, die auch ein bisschen müde sind. Wir grüßen euch und wir halten alle durch. Macht's gut, bis morgen, wir freuen uns. Ciao.
Ja, ich habe die Füße im Pool um 2.42 Uhr.
Ja. Danke.
Bis morgen.
Danke. Ciao.
Dankeschön.
Bitteschön, Patrick.
Danke.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei uns.
Ja, vielen Dank, meine Herren.
Danke.
Bitteschön. Dankeschön.
Bitteschön.
Vielen Dank, Oliver Kahn.
Ja, danke auch für den Stress.
Vielen herzlichen Dank dafür.
Dankeschön, vielen herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Dankeschön.
Ja, dankeschön.
Bitte schön.
Ja, dankeschön, danke.
Ich bitte Sie. Also, ja, ich danke Ihnen.
Vielen herzliches Dank.
Danke, bitte.
Bitte, danke.
Ja, vielen Dank.
Danke, Erik.
Ja, vielen Dank, Jens.
Danke, das genügt, sagen wir und mit uns die deutsche Mannschaft.
Dankeschön. Tschüss, geht zusammen.
Ich habe heute schon gedankt. Ich komme mit der Dankfüllung, die noch im Dank ist, nach Salzburg.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.
Das hat Spaß gemacht.